premier temps.
Président Trump.
Wir nur 39 Cent.
Echos aus dem Filmarchiv. Der Random Cast mit Max und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Random Cast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist wie immer der Max. Hallo Max.
Hallo.
Ja, der letzte Random Cast, unser kleines, aber feines Skandinavien-Special, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Über einen Monat.
Ja.
Sind sogar schon 2 Monate?
Echt?
Sind es 2 Monate?
Nein, das war im September.
1,5 Monate vielleicht, oder?
Ja, so ungefähr.
Okay. Ja, lange her auf jeden Fall. Willst du da noch irgendwie ein paar Worte drüber verlieren? In der Nachbetrachtung?
Ja, ich habe das einmal... Ich habe auf Movie Break geschrieben, was mir wichtig war, dass ich das korrigiere. Ich habe damals behauptet, ich würde dänische Filme so häufig sehen, dass es die drittmeisten Filme sind. Das wollte ich nur noch mal kurz korrigieren. Es sind die 5 meisten Filme, die ich sehe, die aus Dänemark kommen. England und Frankreich sind noch davor, habe ich festgestellt.
Mhm.
Und das habe ich zwar als Kommentar drunter geschrieben, aber all die lieben Zuhörer, die das sozusagen nicht lesen, da wollte ich das hier jetzt nochmal richtigstellen.
Das ist gut.
Ansonsten war ich zufrieden mit dem letzten Podcast und habe aber wieder festgestellt, dass 4 Filme dann doch auch wieder recht viel sind.
Ja, ich fand's auch schön. Ich fand auch, unsere Gäste haben das gut gemacht. Dominik und Miriam. Und aber ich bin jetzt auch, ja, ich sag's einfach, ich bin jetzt ganz froh, dass wir beide uns wieder gemütlich machen können.
genau.
Und mit gemütlich machen meine ich auch, dass wir nur 2 Filme besprechen. Denn ja, wir haben aus unseren Fehlern gelernt und wir brauchen uns nicht übernehmen. Und deswegen wird's heute wieder ein schönes Double. Genau, Max, worum geht's denn heute?
Tja, also wir haben uns, aktuell gibt es ja einen Film, der Wellen schlägt, meines Erachtens.
Ja.
Und von vielen Seiten hoch gelobt wird. Auf Movie Break, meine ich, jetzt auch eine 8,5 Bewertung bekommen hat. Das ist Parasite.
Mhm.
Von dem Regisseur Bong Joon-ho, also falls ich es richtig ausspreche, oder Bong Joon-ho, ich weiß es nicht.
Da muss ich jetzt schon mal direkt sagen, das müsst ihr uns heute nachsehen, wenn wir diese ganzen asiatischen Namen nicht richtig aussprechen. Ob der jetzt Bong Joon-ho oder Bong Joon-ho oder wie auch immer heißt. Wir nennen den eh nur noch Bong.
Da sind wir auf der sicheren Seite.
Sind wir auf der sicheren Seite, genau. Parasite, ja.
Genau, und dann haben wir uns ja überlegt, ja, dann haben wir darüber gesprochen, welche Filme wir schon kennen und welche noch nicht. Und ich bin von diesen... sagten Regisseur Bong, kenne ich bisher nur Snowpiercer und The Host. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir unseren Horizont erweitern und haben uns 2 anderer Werke angenommen. Und die wollen wir heute vorstellen. Und zwar den Film Memories of Murder aus dem Jahr 2003 und den Film Mother aus dem Jahr 2009.
Jawohl. Ich werde das auch noch mal kurz ausführen. Ich kannte 3 Filme, bevor wir jetzt Memories of Murder und Mother uns vorgeknöpft haben. Das waren für mich auch beides Erstsichtungen. Ich kannte The Host, Snowpiercer und Okja. Mochte ich alle. Vor allem The Host und Snowpiercer fand ich sehr gut. Und ich hatte auch sowieso das grundlegende Interesse, mich mehr mit südkoreanischen oder allgemein asiatischen Filmen auseinanderzusetzen, weil das bei mir immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Das gebe ich auch zu, das ist auch echt ein Problem, dass ich mich da wirklich bei dem asiatischen Markt immer so ein bisschen abkapsel. Ich verstehe auch gar nicht, warum, weil ja, das heute wird auch wieder ein Beispiel dafür, warum man das nicht tun sollte, sondern sich unbedingt mit diesem asiatischen Kino auseinandersetzen sollte. Aber es ist einfach so. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Südkoreanische Filme, asiatische Filme allgemein?
Also es ist tatsächlich so, dass ich von südkoreanischer Seite mich vor allem mit dem Regisseur, der Oldboy gemacht hat und diese ganze Rache-Trilogie mit Sympathy for Mr. Vengeance und Lady Vengeance, die habe ich teilweise gesehen. Einer fehlt mir da. Ich glaube, ich habe Lady Vengeance gesehen und Oldboy. Und dann auch noch eben diese anderen, na, wie heißt der? Der jetzt vor kurzem erst rauskam, die Taschendiebin.
Also die ganzen Park Chan-wook-Filme.
Genau, genau. Und die fand ich alle sehr gut. Mhm. Und das war immer für mich so, ja, sag ich mal, der erste Einfluss oder das, der erste Kontakt mit koreanischem Kino. Und deswegen war ich eigentlich immer neugierig und hab dann erstmal, bin ich immer beim selben Regisseur geblieben. Mhm. Und jetzt, genau, ist, wage ich mich mal an einen anderen ran, sozusagen.
Ja.
Genau, Schritt für Schritt.
Sehr gut, sehr gut. Ja, aber Park Chan-wook ist natürlich die perfekte Einstiegsdroge.
Ja.
Ja. Da ist ja absolut wirklich alles super.
Ja.
Gut. Wollen wir anfangen?
Gerne.
Trauen wir uns?
Ja.
Gut.
Wann wir den Film wie und warum gesehen haben, haben wir dann gerade geklärt. Wir haben den beide als Erstsichtung gesehen?
Also bei mir ist sowohl Memories of Murder als auch Mother eine Erstsichtung gewesen. Und ja, der Grund, wie gesagt, Bong hat jetzt den neuen Film im Kino, der mich natürlich auch sehr reizt und den ich immer noch nicht gesehen habe. Deswegen war es vielleicht ganz klug, dass wir uns nochmal so zwei der Filme rausgesucht haben von ihm als Warm-up.
Okay, dann stehen wir sozusagen am selben Anfangspunkt.
Irgendwie schon, ja.
Mhm. Dann würde ich doch einfach vorschlagen, wir gehen wieder chronologisch vor.
Definitiv.
Und fangen mit dem Werk von 2003 an, Memories of Murder.
Mhm.
Und ich würde jetzt einfach kurz die Handlung skizzieren.
Bitte.
In Memories of Murder geht es darum, dass ein Serienkiller ja in einer südkoreanischen Provinz sein Unwesen treibt, beziehungsweise anfangen wohl eigentlich erst, wir starten bei dem Film, dass zwei Leichen entdeckt wurden, die auf ähnliche Weise misshandelt wurden, wo man sofort den Verdacht eben hegt, dass es ein und derselbe Täter war für beide Fälle. Und im Rahmen dessen lernen wir einen, er wird immer als Dorfpolizist dargestellt, einen Polizisten, der sich initial eigentlich noch ziemlich ich fand den eigentlich am Anfang sehr kompetent, wie er so am Anfang wirkte, weil er noch sehr sich aufgeregt hat, dass alles unprofessionell behandelt wird und dass hier alles der Tatort nicht richtig gesichert wird und was weiß ich. Aber im Verlauf lernen wir ihn kennen als einen Kommissar, wie man ihn sich eigentlich nicht wünscht, der versucht mit gefälschten Beweismitteln Täter zu überführen, und auf jeden Fall suchen sie eben nach dem Täter logischerweise, und im Verlauf der Handlung kommt eben ein weiterer Polizist dazu, der heißt Seo Tae-yeon, also der kommt aus der Nähe von Seoul oder also von der Hauptstadt her, und der kommt aus dem eigenen Antrieb, diesen Killer fassen zu wollen, und unterstützt sozusagen den Dorfpolizisten und seinen zweiten Kollegen, einen sehr gewaltbereiten zweiten Polizisten, der auch in den Verhörmethoden ziemlich fragwürdige Methoden anwendet. Und wir lernen sozusagen diese Polizisten kennen auf der Suche nach einem Mörder. Und das ist im Prinzip die Handlung. Es spielt alles 1986, also zur Zeit der Militärdiktatur noch oder der Militärregierung. Und das ist, sage ich jetzt mal, ich will jetzt nicht weiter jetzt die Handlung noch erklären für diejenigen.
Nein, Spoilercast.
Okay, aber bis jetzt sozusagen noch spoilerfrei.
Ja, aber wenn wir gleich auf den Film eingehen, dann nehme ich da keinen Rücksicht mehr, der ist 16 Jahre alt.
Stimmt, soweit.
Ja, die erste Frage natürlich ist ja erstmal, die Handlung klingt ja jetzt so ein bisschen konventionell, nach einem klassischen Serienkiller-Thriller. Und was ich vorab über Memories of Murder so gelesen habe, war auch immer, dass ganz viele Vergleiche zu Sieben gezogen wurden.
Interessant.
Fand ich auch interessant. Und dann habe ich den jetzt geschaut und ich muss sagen, mit Sieben hat er nichts gemeinsam.
Nee. Bin ich jetzt auch gerade erstaunt, dass du das sagst,
ja,
weil ich irgendwo den Satz gelesen habe, der Zodiac Südkoreas.
Okay, also auf jeden Fall sind wir wieder bei David Fincher.
Ja, aber kurz zum Zodiac Südkoreas, was ich viel treffender finde, ist zum einen, dass es eben auf einer wahren Begebenheit beruht, dass es diesen Serienmord wirklich gab. Ja, und ab sofort ist der Spoilercast, es auch tatsächlich nicht rauskommt, wer der Mörder ist und wer sich dahinter verbirgt.
Was mir an dem 7-Vergleich gefällt, ist, dass sowohl 7 als auch Memories of Murder ja ganz stark damit arbeiten, Serienkiller erstmal als Produkt der Gesellschaft zu zeigen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon bei 7 so gesehen hast, dass der Serienkiller einfach aus dieser vollkommen abgründigen und sich selbst zerstörenden Gesellschaft entstanden ist. Dass es die Bedingungen sind, die ihn geformt haben. Und irgendwie könnte man das ja jetzt auch auf Memories of Murder beziehen, wenn man die Militärdiktatur da so ein bisschen mit einspielen lässt. Von wegen, dass einem Menschen jegliche Form von Individualität und Macht entrissen wird und er sich die zurückerkämpft, indem er Leute umbringt. Denn man muss ja dazu sagen, dass dieser Serienkiller, um den es in Memories of Murder geht, ja in Wahrheit auch der erste verzeichnete Serienkiller in der Geschichte Südkoreas gewesen ist.
Ja, wobei es natürlich sehr schwer ist, diesen Vergleich anzustellen, wenn man nicht weiß, wer der Mörder war in Südkorea. Na, also das ist so ein bisschen, dass bei 7 wissen wir, also lernen wir ihn kennen.
Genau. Und
auch wie er mit seinen Abgründen umgeht oder woher das auch irgendwo kommt, so ein Stück weit, wenn man so die Tagebucheinträge dann auch noch von ihm vorgelesen bekommt und so seine misanthropische Weltsicht. Die fehlt halt leider in dem Film, man kann es nur erahnen.
Ja, also aber ich meine jetzt einfach mal so vom Prinzip her. Das ist ja dann auch nochmal interessant, warum dieser Serienkiller einfach in Südkorea dann irgendwie kein Bild bekommt oder auch nicht skizziert wird. Das ist ja irgendwie fast schon so ein dunkles Prinzip, was sich da auf einmal auftut. Vielleicht sagt das ja auch noch mal ganz viel über die Militärdiktatur und auch über die Polizei aus, dass es da einfach kein Bild von gibt, von diesem Menschen.
Was dadurch allerdings auch eben viel mehr in den Vordergrund rückt, sind halt die Ermittler.
Ja.
Wir haben wenig ein Bild von dem Mörder, sondern sehen dann viel mehr die Teufel in der Polizeiuniform quasi.
Ja.
Weil wir eben auch sehen, mit welcher Art und Weise sie versuchen, diesen Mörder zu fassen. Und da gehen sie auf ganz brutale Art und Weise vor, indem sie eigentlich Verhöre immer mit Gewaltanwendung machen.
Folter.
Und sich auch zuallererst eigentlich einen Verdächtigen schnappen, der es gewesen sein muss, in Anführungszeichen, weil er ja selber Verbrennung im Gesicht hat, deswegen von den Frauen abgelehnt wird und deswegen dann auch der Mörder sein muss, so ungefähr. Das ist so der erste Gedankengang, den sie haben, und dann sprechen sie mit ihm. Okay, er wurde auch beobachtet, muss man auch sagen. So anfänglich hieß es, dass er auch irgendwie was beobachtet hat oder beziehungsweise selber darüber sich irgendwie geäußert hatte. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie darauf kamen.
Er wusste Details über den Tathergang, den eigentlich nur der Täter wissen konnte.
Genau. So, aber dann war sozusagen nicht der Umkehrschluss, dass es ein Zeuge ist, sondern dass es der Hauptverdächtige ist.
Genau.
Der kann sich dann, weil er auch geistig wohl minder bemittelt ist oder irgendwie
zurückgeblieben einfach.
Das ist auch nicht ganz... Ja, das wird nicht ganz klar. Also
man merkt schon, dass er geistig beschränkt ist.
Warum? Aber warum oder was da wird?
Vielleicht
was
durch die Verbrennung.
Ist eigentlich. Ja, das ist halt so die Frage, ne? Also ob es da irgendwas gibt, was das erklären kann. Aber im Prinzip ist es so, dass es halt auch einfach ein absolut für die Polizei optimales Opfer ist, dem sie dann sozusagen das Geständnis in den Mund legen können.
Richtig. Und das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt wieder in der Ermittlungsarbeit, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, die Wahrheit aufzudecken, sondern erstmal, dass es darum geht, einen Schuldigen zu finden, dem man das Ganze in die Schuhe finden schieben darf, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und diese ganzen diese Ermittlungsmethoden an und für sich, die sind natürlich schon echt
echt schrecklich. Ja, übel. Schrecklich echt, mit anzusehen. Und dann ist so die Frage, wenn das, das habe ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, inwiefern sich das auf Tatsachen beruht, aber irgendwie so ähnlich, dass das quasi nicht, ich sag mal, koscher war zu der Zeit, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und man muss auch sagen, dass man ganz klar merkt, dass da eben auch von oben der Druck kommt.
Ja.
Von oberer Stelle, dass es einfach darum geht, so bald wie möglich das abzuhandeln, dass alle wieder ruhig sind, dass die Bevölkerung ruhig ist, dass sich da keiner mehr Gedanken macht und dass es jetzt einfach wichtig ist, einen Schuldigen zu finden und nicht wichtig ist, die Wahrheit zu finden.
Ja, keine Panik ausbrechen lassen.
Genau.
Verhaftet jemanden, scheißegal wen.
Genau, und als dann unser Polizeikollege aus Seoul dazukommt und der dann sozusagen die ersten Zweifel anprangert, weil der kommt ja auch aus dem eigenen Willen, das ist der Idealist zu Anfang des Filmes, der kommt, weil er das selber ermitteln will, er will das herausfinden, wer der Mörder ist. Sozusagen nicht seine Arbeit, die er machen muss, sondern die Arbeit, die er sich sucht, er will das herausfinden und der ist dann auch der, der gleich mal alles in Frage stellt. Ja gut, also er weiß Sachen darüber, aber das heißt noch lange nicht, dass er der Mörder sein muss und dann stellt er auch fest, dass er eben irgendwie an den Händen durch die Verbrennung wohl gar nicht in der Lage wäre, die Opfer so zu fesseln, wie es der Mörder getan hat und stellt dann ja den Polizeiinspektor und den ermittelnden Kommissar in Frage, beziehungsweise an den Pranger, die damit dann auch Riesenprobleme haben, weil sie dann sozusagen ihren Hauptverdächtigen fallen lassen müssen.
Ja, und quasi wieder vor dem Nichts stehen. Und das Interessante an Memories of Murder ist die Tonart oder der Wechsel der Tonart. Denn als der Film anfängt und so die erste Viertelstunde an mir so vorübergezogen ist, war ich doch überrascht, wie humoristisch der Ton ist und wie sehr da auch teilweise auf Slapstick gebaut wird.
Mhm. Das ist tatsächlich auch so ein großer Unterschied zu 7.
Ja.
Wenn man es mal wieder so da das sehen will oder auch zu Zodiac. Also der Slapstick und dieses Komödiantische, das ist da überhaupt nicht der Fall. Und hier ist das eben schon, wird einen gewissen Platz eingeräumt.
Ja.
Ich habe gelesen, dass der Regisseur sich immer wieder bemüht, Alltägliches beziehungsweise eben sich nicht den Genre zu verpflichten, sondern zu sagen, dass eben alles zum Leben dazugehört und alles auch irgendwie dann homogen mit reinfließen soll in den Film.
Mhm.
Und er sich immer sozusagen an dem Alltäglichen orientiert. Und dass das sozusagen, auch wenn wir einen Mörder suchen, es ja trotzdem zu Slapstick kommen kann im Alltag.
Ja, ich habe da nur immer so ein bisschen meine Probleme mit. Ich bin natürlich total mit westlichen Sehgewohnheiten aufgewachsen, da auch total konditioniert worden. Und wenn ich dann irgendwie so ein dann siehst du halt irgendwie, wie die den Tatort begehen und im Hintergrund ist dann so eine kleine, so eine Anhöhe, wo die runter müssen, die ganzen Polizisten, um auf das Feld zu kommen. Und da fällt halt einer nach dem anderen diese kleine Anhöhe runter.
Ja.
Und dann denkst du dir, fand ich jetzt nicht, dass mir das irgendwie Probleme bereitet hat, aber ich habe dann halt schon wieder gemerkt, dass das so bei uns oder in Amerika oder was weiß ich wo nicht inszeniert worden wäre. Und aber ich mochte das, dass der Film am Anfang diesen großen komödiantischen Anteil hat, weil er sich dadurch noch stärker verdichten kann. Und das merkt man dem Film ja auch an, dass der wirklich so graduell düsterer wird.
Mhm.
Der baut ja wahrscheinlich ganz gezielt darauf, dass erstmal viel Comedy mit einfließt, um diese dann immer mehr beiseite zu schieben. Also es wird ja wirklich immer düsterer. Und es wird immer frustrierender, weil keine Antworten kommen. Und es wird immer zermürbender, weil es einfach keine Lösung gibt, diesen Fall aufzudecken. Und irgendwann liegen ja nur noch die Nerven blank. Da sind ja auch der Kommissar aus Seoul. Irgendwann ist er mit den Nerven am Ende.
Ja, es ist auch so ein bisschen interessant, da auch so die Entwicklung zu sehen. Das eine ist der Kommissar, der sozusagen schnelle Ergebnisse liefern soll, der da am Anfang gewaltbereit ist, schnell aus der Haut fährt und der sozusagen am Anfang noch diese Rolle inne hat, aber mit der Zeit so ein bisschen zurückhaltender wird, während beim anderen man sieht, der kommt mit dem Idealismus, der kommt mit, das kriegen wir schon hin, da müssen wir rational rangehen und je länger es dauert und sie keinen Täter finden, wird er immer gewaltbereiter und frustrierter und bei ihm liegen dann die Nerven blank.
Genau, weil halt auch er, obwohl er aus der Großstadt kommt, noch nie mit so einem Fall vertraut gewesen ist. Also das ist einfach dieser Serienkiller-Fall, der, was war das, 1986 bis 91 irgendwie, hat sich das doch gezogen, bis sie das dann irgendwann aufgegeben haben oder bis sie irgendwen gefunden haben, der es aber eigentlich gar nicht war. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Er wird halt auch vor eine vollkommen neue Aufgabe gestellt und kommt einfach an seine Grenzen, weil das eine neue Dimension des Verbrechens einfach ist, die es in Südkorea in dieser Form noch nicht gab. Und wie reagiert die Polizei darauf? Tja, die missbraucht ihre Macht, um schnellstmöglich einen Schuldigen zu haben. Ja.
Auch spannend sind so zeitliche Sachen, dass zum Beispiel ein DNA-Abgleich möglich ist, allerdings die südkoreanischen Labore nicht in der Lage sind, diesen DNA-Abgleich zu machen. Sowas in die USA geschickt werden muss und sie warten dann die ganze Zeit auf das Ergebnis. Das hat auch, also dieses ganze Szenario ist schön in diese Zeit eingebettet. Muss man sagen. Und es hat auch eine große Spannung, wenn quasi ganz viele Beweismittel nicht sofort zu einem Täter führen können. Und man sozusagen, also was ja leider, muss man sagen, für den Film ist es von Vorteil, für den wirklichen Mord natürlich nicht. Aber was halt einfach damals so war, dass die Polizei da schon einfach viel aufgeschmissener war.
Ja.
Und sie zwar ganz viele Indizien zusammentragen und verschiedene Sachen und verschiedene Schuldige, also Verdächtige haben und auch ganz viele Details über den Mörder wissen, dass er zum Beispiel immer in einer Regennacht angreift, also nach seinem Opfer sucht, dass die immer rot tragen und dass im Radio immer ein Song läuft.
Ja.
Das sind so Elemente, die das so dem eben diese Faszination des Bösen geben, so nach dem Motto, nach welchem Schema macht er das, wer ist das? Da kommt natürlich auch noch mehr Spannung auf, wenn man sich immer überlegt, was hat es dann für eine Ursache und leider wird man einfach nicht aufgeklärt und wir wissen es nicht, warum es so ist.
Ja.
Weil er nie gefunden wurde.
Ja. Aber wie du schon gesagt hast, diese Verzögerung von Ergebnissen, dadurch, dass die zum Beispiel den DNA-Test erst nach Amerika fliegen müssen und dann warten, bis die Antwort kommt und dann kommt der Brief zurück und dann stimmt es nicht überein. Also dieses Frustrationslevel, das am Ende diesen Polizisten da vorherrscht, das ist ja einfach ein Pulverfass. Und es ist ja dann auch so, kommt ein dicker Spoiler, dass der Hauptdarsteller, also der Park, so heißt der Kommissar Park, nach dem Fall auch den Polizistenberuf an den Nagel hängt, ne? Und sich als, ich weiß gar nicht, der verkauft
dann irgendwelche
Filter,
Getränke,
ne?
Getränke oder Filter oder irgendwie so. Ich dachte, er ist halt so ein Obst, dass du daraus Säfte machst.
Und irgendwie sowas. Ein Vertreter irgendwie oder irgendwie
Genau, Vertreter.
Kann ich total nachvollziehen.
der Film zieht einen total mit. Also man kommt total zu diesem Punkt, wenn man auf das Ergebnis wartet aus den USA, man hat den Hauptverdächtigen, es passt eigentlich alles zusammen und jetzt muss doch dieses DNA-Ergebnis das mir liefern.
Ist nur noch Formsache.
Liefern. Genau. Und
nein,
liefert einem nicht und man ist einfach genauso frustriert wie die Polizisten. Und das schafft er, einen mit auf diese Reise zu nehmen. Und dass man so richtig schön bis zum Ende mitfiebert und dann auch die Frustration, wie sie gewalttätig werden, fast mitfühlen kann.
Ja.
Nach dem Motto, kann doch nicht wieder sein, dass das alles nicht sich aufklärt.
Ja. Ich muss aber auch sagen, dass Ah, das klingt jetzt so, dass der Film mir zwischenzeitlich dann doch etwas zu langsam war.
Mhm.
Dir nicht?
Ich finde tatsächlich, dass er sein Tempo nie so anzieht, dass ich danach irgendwie das Gefühl hatte, dass die Luft dann raus ist, sondern ich fand eigentlich, dass er so vom Tempo irgendwie gleich geblieben ist.
Ich fand, das ist bestimmt auch Methode gewesen, aber dieses Tanzen auf der Stelle, was ja dann irgendwann nicht mehr anders geht und die Polizisten ja auch in den Wahnsinn treibt, das ich hatte da irgendwie zwischenzeitlich so ein paar Erschöpfungserscheinungen. Der Film geht ja auch 130 Minuten. Und da habe ich dann zwischenzeitlich schon gemerkt, puh, okay, ja. war vielleicht auch Absicht. Dieses entschleunigt langsame Erzählen. Nichtsdestotrotz, super Film.
Ja. Dass es für einen noch frustraner wird, dass man sozusagen die Längen auslebt und dann am Ende doch keinen Täter bekommt.
Ich finde ja das Ende so absolut grandios.
Ja.
Die letzten Minuten, wenn er nochmal zu dem ersten Tatort hinkommt und dann von dem Kind. Und dann kommt wieder neuer Hinweis. Nein!
Ja. Fand ich auch grandios. Fand ich auch wirklich
super,
grandios.
Super, super.
Wobei ich immer noch mir auch überlegt hatte, das könnte einfach der andere Kommissar sein, der auch immer wieder dahin kommt.
Ja, genau.
Noch die Möglichkeit.
Könnte auch irgendein Polizist gewesen sein.
Genau.
Ja. Naja. Verdammt nochmal.
Ja, aber das war auf jeden Fall schon mal ein Film, wo Bong bewiesen hat, dass das unglaublich atmosphärisch sein kann.
Ja.
Der ganze Look, die ganze Ästhetik ist auch unglaublich. Die erinnert einen vielleicht an Sieben. Es regnet zwar nicht die ganze Zeit, aber es ist auch in schön düsteren Tönen gehalten. Düstere,
depressive Stimmung, ja.
Ja. Mhm. Genau, das kann ich, da kann ich den Brückenschlag zu Sieben wieder verstehen.
Ja.
Und da von der Atmosphäre her bietet er viel. Also da nimmt er einen gut mit.
Ja, sehr dicht inszeniert auf jeden Fall.
Ja.
Sehr stimmungsvoll. Genau. Haben wir noch was?
Nö.
Ist der Film spannend?
Ja.
Okay. Ist der Film hochspannend?
Er hat tatsächlich nicht den Punkt, an dem man so hinfiebert.
Mhm.
Das ist so vielleicht das was du vielleicht meinst, das fraglich spannend ist. Wobei natürlich, also die Ergebnisse, ja, auf den DNA-Test, so, das kommt ja so ein bisschen aus dem Nichts. Da kommt auf einmal angerannt mit den DNA-Dingern in der Hand.
Ja.
Und dann in diesem Moment, und dann schaut er drauf, das könnte man fast wie so ein bisschen als die Spitze sehen. Aber ja, das ist dann auch nicht so extrem spannend inszeniert, weil man es schon auch irgendwie erwartet, dass es nichts
wird. Also ich würde sagen, der Film ist durchaus spannend, aber es ist kein Nägelkauer. Da ist Sieben nochmal ein anderes Kaliber.
Ja. Ja.
Aber wir wollen jetzt auch nicht so sehr hier Memories of Murder immer mit Sieben in Verbindung bringen. Denn beides gute Filme, sehr gute Filme. Und ich glaube, wir kommen zum Fazit bei unserer Nummer 1. Max.
Ja, also ich finde, es ist ein guter, ein sehr guter Polizei- beziehungsweise ein sehr guter Thriller, wo tatsächlich die Polizei mehr im Vordergrund steht als der Täter am Ende. Und mit dem Ende des Filmes verwehrt er sich jedem Hollywood-Klischee und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ich habe ihm 7,5 von 10 Punkten gegeben.
Okay, ich schließe mich da an. Sehr guter Polizei-Serienkiller-Thriller. In seinen besten Momenten sehr bedrückend, ganz starke, düstere, teilweise irgendwie auch absurde Atmosphäre, sehr frustrierend. Und ich würde dem Film 7 von 10 Punkten geben.
Mhm.
Genau. Ja.
Dann gehen wir 6 Jahre weiter.
Gehen wir 6 Jahre weiter und kommen ins Jahr 2009.
Genau.
Und worauf treffen wir da?
Zu dem Film auf eine Mutter. Wie der Film Mother schon erahnen lässt.
Aha, auf eine Mutter.
Ja. Mhm. Willst du den Film zusammenfassen? Kurz
die Handlung. Ja, ich versuche es mal. Im Zentrum von Mother steht eine Mutter, deren Sohn auch mal wieder ein geistig minder bemittelter Junge,
ja,
namens
Dojun.
Dojun, genau, des Mordes bezichtigt wird. Er soll angeblich ein junges Mädchen ermordet haben, nachdem er einen Kneipenabend verlebt hat. Und weil der Junge, wie gesagt, etwas zurückgeblieben ist, unterschreibt er das Geständnis, das ihm die Polizei vorlegt, dass er der Schuldige ist. So, Mama glaubt das aber nicht. Und weil Mama sich keinen Anwalt leisten kann, nimmt sie die Ermittlungen selbst in die Hand und bricht auf, um die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Und Unterstützung kriegt sie dabei von einem Freund ihres Sohnes namens Jin Tae. Genau. Und darum geht es. Um die Reise einer Mutter und den Versuch, ihren Sohn aus dem Gefängnis zu holen.
Ich muss dich leider kurz berichtigen.
Bitte, sag es mir.
sie sucht sich einen Anwalt.
Genau, sie sucht sich einen Anwalt, aber kann ihn nicht bezahlen.
Naja, aber der Anwalt hat doch auch schon einen Deal rausgeschlagen. Ja, der Anwalt schlägt für sie einen Deal raus.
Ja, genau, dass er dann 4 Jahre in die... Genau. Ja, aber ich glaube, wenn da ein bisschen mehr Geld im Spiel gewesen wäre, dann hätte er sich da auch ein bisschen anders...
Wäre mehr möglich gewesen, ja. Ja, okay. Also natürlich, die Motivation war sicherlich vielleicht nicht die größte für den Anwalt. Aber es gibt schon den Anwalt-Kontakt und der
hat also
sozusagen einen Deal, mit dem sie sich nicht zufrieden
ist. Richtig, so, genau, weil zu wenig Geld im Spiel. Das ist meine Auffassung.
Okay, ja, mag sein. Das, okay. Gut. Genau.
Ja.
Man sieht sofort... Allein jetzt schon mal von der Handlung her 2 Parallelen.
Mhm.
Das eine ist die Polizeiarbeit und wenn man, also wisst ihr jetzt noch nicht, aber das ist auch die Polizei und der Umgang mit den Verdächtigen und auch die auch wieder die Gewaltbereitschaft der Polizei sind tatsächlich auch sofortige Parallelen, wenn man die beiden Filme gesehen hat, die auffallen.
Mhm.
Und das zweite ist auch, dass sich wieder ein minder bemittelter junger Mann als der wunderbare, als das Opfer für die Polizei darstellt, dem man das wieder in die Schuhe schieben kann.
Mhm.
Das ist eine schon, finde ich, sehr auffällige Parallele, wo man sich so auch so ein bisschen fragt, hat das irgendwie, beruht das auf irgendwas, was der Regisseur vielleicht erlebt hat oder was vielleicht tatsächlich irgendwie immer wieder häufiger vorkommt?
Ja.
Das ist jetzt aber gerade reine Spekulation jetzt von mir. Aber
gesellschaftliche oder systematische Ungerechtigkeit gegenüber Behinderten in der südkoreanischen Gesellschaft.
Oder das, ja genau. Also es ist so wirklich, da bekommt man so diesen Eindruck, dass das irgendwie Methode hat,
ja,
wenn man diese beiden Filme sieht. Und ja, und das zweite ist wieder die Polizei und
allgemein schon der Kriminalplot, einfach einen Mord aufklären, ne?
Ja, einen Mord aufklären und auch wieder auf diese gewalttätige, folterartige Methode, wie die Polizei da wieder angeht. Also diesmal nicht so schlimm wie im ersten Teil.
Genau.
Also, im ersten Film.
Weil die Perspektive auch nicht die der Polizei ist, sondern die der Mutter, ne?
Ja.
Aber natürlich, die Folter ist auch wieder dabei, wenn der Junge befragt wird.
Ja.
Mit dem Apfel, da wird ihm ein Apfel in den Mund gesteckt und dann von einem der Polizisten halbiert.
Tellartig mit dem Fuß, glaube ich, weggetreten.
Genau. Es ist,
ziemlich kurios, aber ja, das ist,
genau.
Hinterlässt Eindruck.
Und
ja. Nee, wenn wir jetzt kurz zum Spoiler kommen, und am Ende ist es auch ein minder bemittelter anderer junger Mann, der am Ende ins Gefängnis wandert.
Fälschlicherweise.
Ganz schrecklich.
Ah, ja, aber auch hier wieder, es beginnt komödiantisch.
Mhm. Absolut.
Wie heißt er? Dojun?
Dojun, genau.
Dojun und Jin Tao-Tae. Oh Gott, diese Namen.
Genau, Jin Tae und
Jin Tae und genau. Dojun. Dojun wird auf der Straße angefahren von einem schwarzen Mercedes und Er fährt dann zusammen mit seinem Freund hinterher zum Golfplatz, wo dieser schwarze Mercedes steht. Und während Jin-tae ohne Mühen den, ich glaube, es ist der rechte Außenspiegel, abtreten kann, versucht Do-jun das Gleiche nachzumachen. Und die Szene ist dann so richtiger Jackie Chan Slapstick einfach. Ja.
Er tritt den Spiegel circa 10 Zentimeter vor dem echten Spiegel weg.
Genau.
Landet einfach nur auf seinem Gesäß. Genau. Ja, das ist auch wirklich, auch im Nachhinein dann, wie sie dann mit den, dann die, das ist alles dann auf einem Golfplatz, da versuchen sie dann die Fahrerflüchtigen weiterhin die Rache auszuüben und greifen die dann auch an wieder. Und dieser Kampf ist auch absoluter Slapstick. Die stürzen da eher übereinander, als dass sie sich was antun. Bei einem ganz konfusen Gerangel.
Ja.
Das ist tatsächlich, ja, auch in diesem Fall wieder am Anfang mit dabei, ja.
Ja. Und das ist auch irgendwie schon, ja, das sind auch wieder so ein bisschen graduell, wie sich dieses Verbrechen steigert, denn für den abgetretenen Außenspiegel wird Do-jun zur Rechenschaft gezogen und er nimmt es wieder hin, obwohl er es nicht war. Genau. Er hat es vergessen. Und dann natürlich nochmal ein etwas größeres Kaliber als ein abgetretener Außenspiegel, der Mord an einem Mädchen. er wird erneut beschuldigt, angeklagt und eingebuchtet. Ja, es ist.
Wir werden geschickt auf die falsche Fährte.
Ja, das ist wirklich echt schlimm, denn ja, Spoiler, er war es.
Genau.
Er hat das Mädchen umgebracht. Und es ist wirklich so, dass wir 2 Stunden mit dieser Mutter da durch die Hölle gehen irgendwie, um irgendwie zu versuchen, dass dieser Junge aus dem Gefängnis rauskommt oder sich irgendwie erinnert, was passiert ist, damit er irgendwie Berufung einlegen kann. Aber, ach Gott. Aber wir müssen erstmal auf die Mutter zu sprechen kommen. Über die haben wir
absolut
jetzt gar nicht gesprochen.
Genau.
Denn die Mutter ist Dreh- und Angelpunkt.
Die Mutter steht eigentlich im absoluten Vordergrund und es ist tatsächlich ja auch vor allem ein Drama.
Ja.
Es ist dieser Kriminalfall und der Suspense und all das ist, steht eigentlich ja ergänzend zu dem Charakterdrama um die Mutter.
Genau.
Die ihren unglaublich ihren minder bemittelten Sohn über alles auf der Welt liebt und ihn in Schutz nimmt und das ihr Leben lang tut. Wobei sie da auch sicherlich schon so gewisse Grenzen überschreitet.
Also,
der Junge schläft bei der Mutter im Bett.
Krankhaft.
Genau, und das ist ja, und gibt's auch andere Szenen, wo sie eindeutig seine Privatsphäre.
Ich erinnere mich einfach nur an die Szene, wenn er in die Stadt fährt und an dieser Mauer pinkelt und sie hinterherläuft mit dem Tee oder mit der Suppe.
Ja, oder mit der Suppe und ihm die Suppe, während er pinkelt, einflößt.
Sie guckt ihm halt die ganze Zeit zwischen die Beine und gibt ihm das. Ach Gott, absolut absurd.
Das ist, ja, genau. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir mit ihr mitfühlen können. Die ist total besorgt um ihren Sohn und sie weiß ja auch, wie ihr Sohn ist.
Ja.
Der auch Sachen zugibt, die er gar nicht getan hat.
Ja.
Und es ist so, dass er geschützt werden muss.
Genau.
Dass er auch vor sich selbst und seinen Aussagen geschützt werden muss. Und das ist etwas, was die Mutter sich zur Aufgabe, Lebensaufgabe gemacht hat. Und dementsprechend beginnt sie zu kämpfen, nachdem auch in diesem Fall die Polizei wieder schnelle Ergebnisse braucht, wieder den Do-jun eben festnimmt, weil er an dem Abend eben da in der Gegend war und auch ein Golfball, den er selbst beschriftet hat, gefunden wurde und damit auch klar war, dass er da auch wirklich in der Nähe war des Tatortes und damit ist auch klar, dass er es war und das wird auch wenig wenig angezweifelt von der Polizei oder da stellen sie sich selbst wenig in Frage. Und dementsprechend ist auch schnell wieder der Schuldige gefunden und er ist verurteilt. Und im Prinzip ist es die Mutter, die als einzige nicht daran glaubt und sich zuallererst Jin-tae, den guten Freund, raussucht. Oder ist eigentlich schon ein Freund von Do-jun. Ja. Und ihn versucht zu überführen, dass er es doch gewesen sein muss. Und dabei ihn quasi hintergeht, den Jinte und bei ihm einen den Golfschläger findet und da Blut dran vermutet, was sich dann auch im Nachhinein nicht als Blut herausstellt, sondern nur als Lippenstift. Und das ist eigentlich auch eine ganz interessanter Weg da mit dieser falschen Fährte, auch ganz spannend inszeniert. Und dann stellt sich alles als Quatsch heraus sozusagen oder als nicht wahr. Und das hat auch ein bisschen was Komisches irgendwo. Es ist zwar unglaublich frustrierend für die Mutter, aber es hat doch irgendwie so eine Ironie, wenn man sich überlegt, sie geht da in diese Wohnung rein, sie schleicht sich an ihm raus, sie schafft es gerade so zu fliehen mit dem Golfschläger, sie war im Schrank, während Jinte da mit seiner Frau geschlafen hat, hat sich im Schrank versteckt. Ja. Und es ist alles so hochspannend inszeniert. Man hat das Gefühl, sie ist beim Mörder im Haus. Das ist alles so ein bisschen Fenster zum Hofartig und es ist so spannend inszeniert. Und am Ende stellt sie alles raus, nee, Jinte war es nicht. Und im Verlauf entwickelt sich Jinte sogar noch als der Verbündete, der der Mutter dann dabei hilft, richtig, anderen Spuren nachzugehen.
Ja. Ja, und das ist auch irgendwie bezeichnend für Mother, dass er dann wirklich schon so ein bisschen mit ganz klassischen Genre-Konventionen spielt, aber diese dann auch immer wieder transzendiert, indem er sich eigentlich eher auch als Charakterdrama versteht. Denn eigentlich ist diese Mutter ja auch eine sehr tragische Figur.
Ja,
wie absolut. Nach und nach rauskommt, dass sie nicht ohne Grund so überfürsorglich mit ihrem Sohn ist, sondern da auch eine Menge Schuldgefühle mit einspielen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich kannte die Schauspielerin, glaube ich, nicht.
Die sei nur aus Fernsehproduktionen
genau,
bekannt, meines Wissens.
Die heißt Kim Hyeja, keine Ahnung. es tut mir leid, dass ich das hier so aussprechen muss, aber Kim Hyeja. Hyeja? Und
Kim
Hyeja. Und die fand ich absolut brillant. Absolut grandiose Performance und wirklich mitreißend. Ich würde ja nicht einmal sagen, dass diese Frau mir grundsätzlich erstmal sympathisch ist, weil ich dieses Gluckenhafte schon irgendwie pervers finde.
Ja.
Und der Film da ja durchaus auch so ein bisschen suggeriert, dass da vielleicht nicht nur so ganz platonisch Mutter und Sohn
absolut.
Am Gange ist. Und ich fand diese Kim Hyeja, die spielt diesen schmalen Grat zwischen mütterlicher Zuneigung und total unnatürlicher Selbstzerstörung, das ist ja schon fast Selbstzerstörung, was die Frau da betreibt, wirklich herausragend gut. Also wirklich mitreißend. Hat mir außerordentlich gut gefallen. Ja.
Absolut. Also sie kann den Film absolut tragen. Und es ist so, von wegen selbstzerstörerisch, es sind dann auch ganz, ganz extreme Szenen, wenn sie den einzigen Zeugen trifft, der dann am Ende bestätigt, dass ihr Sohn es war.
Ja, und wir dann auch als Zuschauer erfahren, dass er es war, weil lange Zeit ist es so, dass wir ja nur die Hälfte des Vorfalls sehen.
Genau.
Ja.
Das ist auch, und das ist so nachvollziehbar, dann den leider diesen Zeugen aus dem Weg räumt für ihren Sohn, schrecklich, also den umbringt und das Haus anzündet und das alles macht, da ist sie so barbarisch das ist, aber ist sie dann doch irgendwie so im Verlauf nimmt sie uns dann mit, dass wir das so nachvollziehen können irgendwo.
Ja.
Und das ist auch ganz spannend, man wünscht sich ja so sehr den ganzen Film, dass er unschuldig ist. Wir wissen es nicht, wir vermuten es genauso wie die Mutter, weil er ist ja eigentlich so ein netter Kerl, der quasi auch tatsächlich eigentlich ein netter Kerl ist und in dieser Situation provoziert wurde, wie sich am Ende herausstellt.
Mhm.
Aufgrund dessen, eben, dass er minder bemittelt ist, wird er immer wieder beleidigt und wohl das Wort Spasti ist es, glaube ich, also in der deutschen Übersetzung, ist es halt so, dass ihn das immer sehr triggert. Das erfahren wir an mehreren Stellen, wo er immer gewaltbereit wird und sofort die andere Person vermöbelt, die das sagt. Und in diesem Fall war es eben so, dass dieses junge Mädchen davor noch mit einem Stein nach ihm geworfen hatte oder ihm Stein zugeworfen hatte und er dann einfach sich schnell diesen Stein schnappt und auf sie wirft. Und es ist einfach eine Affekthandlung. Und wir sehen eigentlich auch diesen braven Jungen, der einfach sozusagen in der Situation was Falsches macht. Und doch ist er für uns der, mit dem wir mitfiebern, dass er es doch bitte nicht war und dass auch in der Situation, wo er es nicht war, er doch eigentlich nicht eingesperrt sein sollte. Also,
in
Anführungszeichen. Dass wir, auch wenn es dann ganz schrecklich ist, wie das Ende eigentlich ist, irgendwie ein bisschen versöhnt damit sind, dass er draußen ist.
Ja.
Also da spielt er auch ein bisschen mit unseren Gefühlen oder manipuliert uns.
Da gibt es dann diese Szene, wenn er das Mädchen tötet und noch auf der Treppe steht und nicht weiß, was er machen soll und immer wieder sein Handy rausholt und zuklappt. Ja. Handy raus, super. Ja. Grandios. Ja, natürlich. Bong spielt da ein ganz gemeines Spiel mit uns. Was Antipathie und Sympathie angeht. Und lässt uns da echt das ein ums andere Mal ins Messer laufen. Um dann wieder so ein Ende zu finden, was, wie du schon gesagt hast, ja irgendwie versöhnlich ist, obwohl wir wissen, dass das, was da passiert, falsch ist.
Ja, ganz genau.
Denn am Ende ist es ja so, dass die Mutter sich auf einen Ausflug macht. War das ein Ausflug? Mhm.
Ja.
Mit so einer Frauengruppe halt.
Wahrzunehmen.
Ne? Ja.
Und die alle tanzen.
Also genau, genau. So und
Partyausflug.
Immer die Frau ist, wie nennt man das denn? Akupunkteurin?
Ja.
Akupunkteurin. Auf jeden Fall nicht zugelassen, hat keine Lizenz, aber macht das so ein bisschen in ihrem Laden, in ihrem Dorf. Und es gibt eine Stelle am Bein, wenn man damit eine Akupunkturnadel reinsticht, dann werden alle schlechten Erinnerungen gelöscht. Und am Ende sitzt sie in dem Bus und sticht sich in die Stelle rein. Und der Rest, den wir sehen, sind nur noch tanzende Leute. Dann ist der Film vorbei. Ah, super, die Enden sind super.
Aber er schließt auch an die allererste Szene des Films.
Genau, wo sie dann tanzt.
Wie auch schon im Film davor.
Mhm.
Im Film davor, also in Memories of Murder, sehen wir den Kommissar, wie er an eine Stelle kommt, wo eine Leiche gefunden wird. Die letzte Szene ist, dass er an diese Stelle zurückkehrt.
Ja.
Und auch in Mother ist es so, dass wir in der allerersten Szene sehen, wie unsere Mutter da auf einem Feld ist und beginnt zu tanzen.
Mhm.
Und das ist wunderbar absurd. Also ich liebe solche Szenen.
Ja, die Szene ist aber nicht chronologisch gewesen. Also,
nee, genau.
Das ist die Szene, die danach kommt, nachdem sie den Mann umgebracht hat, ne?
Genau, das ist, beziehungsweise ich würde sogar sagen, nachdem sie irgendwie, also meines, es ist so fraglich. Ich hatte mir überlegt, das könnte auch sein, dass sie irgendwo bei dem Ausflug einfach rausgegangen sind.
Also ich glaube, weil es das Feld ist, was auch vor dem Haus war, dass die Tanzszene kommt, nachdem sie den Zeugen umgebracht hat und dann aufs Feld geht und dann da tanzt. Weil es passt vom Setting.
Vom Setting her passt es auf jeden Fall, aber dass sie so befreit tanzen kann wie in der Endszene, nachdem sie sich ihre eigenen Erinnerungen gelöscht hat.
Ja, wobei war das so befreit am Anfang?
Wie sie tanzt?
Ja. Fandest du das sehr befreit?
Ja, ach, ich finde die alle so ein bisschen, ich kann das Tanzen nicht so ganz den allen abnehmen, wenn die da im Bus feiern und tanzen. Ich finde das alles ein bisschen gespielt. Befreit ist das so oder so nicht. Soll es aber darstellen, meines Erachtens. Aber okay, ist fraglich. Kann ich jetzt
trotzdem geiles Opening.
Können wir jetzt nicht klein.
Ja.
Ja. Opening und auch wieder ein schöner Schluss
zurück. Immer so eine schöne Klammer. Ja. Mhm. Müsste man mal drauf achten, ob der das immer macht.
Genau, bin ich jetzt schon gespannt, ob das bei Parasite zum Beispiel auch wieder so ist.
Genau.
Ja, das sind so Sachen, die Vorfreude auch steigern.
Mhm.
Genau, also das ist tatsächlich ein ganz, ganz fieses Spiel, wie du schon selbst sagst, wie er mit uns manipuliert und hat damit auch wieder ein Ende, was auch wieder nicht Hollywood-artig ist. Auch wieder seinen ganz eigenen Weg geht. Wenn man das jetzt mit Memories of Murder sozusagen gleichziehen will, beim einen, es bleibt eine Frustration und wir bekommen sozusagen entgegen unseren Erwartungen keinen Täter präsentiert. Und im anderen Film endet es so, dass sozusagen ein Unschuldiger ins Gefängnis wandert.
Ja, nachdem der richtige Täter schon saß eigentlich.
Mhm. Ja. Und auch ganz interessant ist auch die Szene, wo er ihr Akupunkturset überreicht, was sie beim Mord des Zeugen zurückgelassen hat.
Ja.
Und er sagt, wie konntest du es nur so da liegen lassen? Und man sich so ein bisschen fragt, was der Junge alles durchschaut.
Ja, man ist sich nicht sicher, was er wirklich weiß, ne?
Er ist jetzt kein Kaiser Soße, aber es ist schon so ein bisschen...
Ja, was ist gespielt und was nicht. Ja, irgendwas stimmt da nicht.
Wie konntest du das liegen lassen? Ja. Das ist dieser ganz klare Vorwurf von wegen hier das Beweismaterial. Was machst denn du? Und es ist ja klar, dass du mich Dexter rausgeholt hast. es ist nochmal eine krasse Szene, die alles nochmal so ein bisschen...
Ja, nochmal eine neue Ebene einräumt irgendwie.
Ja,
ne?
Fand ich auch.
Sehr gut,
auch
gut. Sehr gut, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut, das stimmt.
Genau.
Sind wir am Ende?
Ja.
Sind wir am Ende?
Also mir fallen noch Handlungsdetails ein, aber bitte. Ich weiß nicht, inwiefern man... Ja, also was vielleicht noch bei Mother auch noch wichtig ist, ist, dass sie ihn mit 5 Jahren umbringen wollte.
Ja.
Sich selbst und ihn umbringen wollte.
Und
ja. Was schon auch nochmal... Also es werden immer mehr Ebenen über die Beziehung zwischen den beiden nach und nach aufgedeckt. Und das ist auch so eine Ebene, dass sie ganz klar auch anscheinend unglücklich war mit ihrem Sohn.
Ja.
Und es diese Situation gab, dass sie beide umbringen wollten, sich selber und ihn umbringen wollte,
genau.
Und sie aber nicht genug genommen haben und beide einfach nur viel danach sich erbrechen mussten. Und das ist auch so, das zeichnet auch nochmal diese Beziehung der Mutter zu ihrem Sohn nochmal deutlicher nach, was da schon alles abgelaufen ist,
ja.
Was da für Zweifel schon überwunden wurden in das absolute abgöttische Lieben umgeschlagen. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass das auch aus einem Unglück heraus mit dem Kind alleine oder mit der Behinderung des Kindes vielleicht auch, wer weiß, was da alles sozusagen im Argen schon früher war und wie die Mutter das aufgefasst hat oder warum auch die Mutter das alles machen wollte, aber dass sie da wohl dann auch danach ein Stück weit ihren Sinn im Leben gefunden hat, für diesen Sohn alles zu tun und da zu sein.
Ja, das ist mit Sicherheit auch irgendwie so eine Form von... dass sie da irgendwie für sühnen will, dass sie den umbringen wollte, ne? Also dieses überfürsorgliche, wie gesagt, das ist natürlich auch ganz stark irgendwie mit Schuldgefühlen konnotiert.
Ja.
Und sehr spannend, sehr spannend.
Und der Sohn, und das muss man auch sagen, der erinnert sich ja auf einmal mitten in diesem Film daran, was sie nicht wusste. Das war, als er 5 Jahre alt war. Und das kommt in der Handlung jetzt in diesem ganzen Tobabo sozusagen, kommt das raus, dass er dann sagt, ich erinnere mich daran. Ich habe mich jetzt auf einmal an was ganz anderes erinnert. Ich erinnere mich daran, dass du mich damals umbringen wolltest.
Mhm.
Und jetzt nochmal zu der Kaiser-Soße-Theorie. das ist natürlich ein ganz findiger Trick, nochmal die Mutter dazu zu bringen, ihn rauszuholen.
Ja. Noch mehr Druck machen, emotionale Erpressung. Genau.
Ja. Wenn man ihm das nochmal so unterstellen will.
Ja, vielleicht ist das einfach ein genialer Manipulator.
Ja, genau.
Der ist nicht behindert, der ist einfach brillant.
Ja. Wer weiß. So viel dazu.
Interessant. Ja. Naja, gut. Wollen wir zum Ende kommen, Max?
Ja.
Wollen wir Schluss machen?
Ja.
Gut, machen wir.
Kommen wir zur Wertung, zum Fazit?
Kommen wir zum Fazit.
Also ich habe... Mother jetzt noch nicht bewertet, aber ich muss sagen, ich finde Memories of Murder und Mother eigentlich auf einer Ebene irgendwo. Der eine besticht durch die Atmosphäre und da finde ich, ist Mother nicht ganz so atmosphärisch, diese Düsterheit, die der andere Film hat. Dafür ist Mother komplexer. Und hat andere Vorzüge, aber ich finde, der ist nicht ganz so atmosphärisch und ist auch ein bisschen immer so, jetzt nicht so, will nicht sagen, dass der irgendwie durchbrochen ist durch andere Sachen, aber er ist nicht so ganz stringent die ganze Zeit auf ein frustranes Ende zulaufend. Er überrascht da mehr, aber ich will einfach nur sagen, dass ich beiden 7,5 Punkte gebe und dass die Vorzüge von Mother mich nicht so überwältigt haben, dass ich ihn weitaus besser finde als Memories of Murder.
Okay. Ich fand Mother besser als Memories of Murder. Ich fand, das war ein sehr vielschichtiges Charakterdrama, was sich immer wieder an den Genremechanismen des Thriller-Kinos bedient hat und auch versucht hat, durch seine Charakternähe und die sehr ergreifende Performance der Hauptdarstellerin auch das Thriller-Genre an und für sich so ein bisschen zu transzendieren. Hat für mich super gut geklappt. Ich fand auch den Wechsel zwischen den Tonarten wirklich absolut grandios. ein ganz toller, reich an klugen Gedanken und spannenden Gedanken. Ein ganz toller Film, wollte ich sagen. und ich würde ihm 8 von 10 Punkten geben. Mhm. Kratzt schon an Meisterwerkstatus. Und ich bin froh, dass ich den jetzt endlich mal geguckt habe, weil ich hatte den natürlich schon lange auf dem Schirm. Aber irgendwie habe ich es dann doch immer wieder aufgeschoben. Und ja, Gott sei Dank, dass ich es jetzt gemacht habe. Der wird definitiv noch in die Sammlung wandern. Grandioser Film.
Gut.
Punkt.
Punkt.
Gut.
Gut.
Ja, Max, haben wir es wieder hinter uns.
Ja.
Haben wir es wieder geschafft.
Ja, und ich finde, 2 Filme ist gut.
2 Filme ist gut.
Mir gefällt das auch sehr gut.
Wieder mehr.
Ja, ja, ja.
2 Filme ist gut.
Genau.
Gut, kommen wir zur Verabschiedung. Ich würde den Anfang machen.
Ja.
Ich würde mich natürlich erstmal bei dir bedanken für deine Zeit und deine Worte.
Gerne, danke.
Bitte. Und dann möchte ich mich bei den Zuhörern bedanken, die dafür sorgen, dass dieses Format weiterläuft. Und falls ihr nicht mehr wisst, wo ihr uns überall hören könnt, dann schreibt euch das jetzt auf. Ihr könnt uns hören auf Deezer, auf Podigy, auf iTunes, auf YouTube, auf wo noch? Da gab's noch was.
Spotify?
Spotify. Wie konnte ich Spotify vergessen? Natürlich Spotify. Ihr könnt den Podcast auch direkt auf Movie Break hören und wenn ihr dann schon mal da seid, auch gerne einen Kommentar hinterlassen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wie euch die Filme gefallen haben oder ob ihr vielleicht noch Empfehlungen für uns habt aus dem südkoreanischen Raum. Ja.
Ja.
Gut. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal und wir kommen wieder. Und ich gebe das Wort jetzt weiter an den lieben Max.
Ja. Also ich bedanke mich auch recht herzlich. Es ist immer wieder schön, in diesem monatlichen Format dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke allen Zuhörern und möchte an dieser Stelle einen Gruß mal raussenden.
Sind wir hier im Tingeinen-Club oder was?
Gut, ich habe extra eine Pause gemacht, dass man das schneiden kann.
Nein, bitte, mach es, bitte.
Ja?
Ja, ja.
Okay. Lieber Etienne, diese Grüße gehen an dich. Ich finde es total schön, dass du dir alle Podcasts von mir anhörst. Das ist total gut. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auch ganz herzlich jetzt mal speziell bei dir.
Ja, mach's Etienne. Gut. Danke, ciao, dass du zuhörst. Ich freue mich auch und möchte an dieser Stelle noch meine Mama grüßen, die niemals einen Podcast bisher gehört hat. Aber trotzdem, Grüße gehen raus. Tschüss.
Jo, ciao.